Wasser im Po, der Ebert-Bad-Podcast.
Los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Die Stimme von Anka Trigoni und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Goldfisch in eurer Anemone. Wir sind der Froschleich in eurem Froschteich. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims Ams Ebert-Bad herum. Wir quatschen über das Programm, über das Ebert-Bad, die Welt im Allgemeinen.
Tiere.
Ich habe noch ein Beuteltier gefunden.
Ist das so?
Es
gibt noch ein Beuteltier.
Es gibt noch ein Beuteltier, das wir noch nicht besprochen haben.
Das ist fast unmöglich.
Doch, es ist so. Ich habe einen Lieblingssong der Woche mitgebracht. Und gute Fragen. Hast du denn auch gute Nachrichten der Woche, liebe Ann-Kathrin?
Selbstverständlich.
Das ist gut. Du schaust so zweifelnd.
Ja, ich bin das Beuteltier macht mich ein bisschen fertig gerade, weil auch meine gute Nachricht hat nämlich auch was mit dem Beuteltier zu tun.
Oh, okay.
Ja,
vielleicht gibt das so eine Cross-Over-Geschichte.
Symbiose.
Genau.
Möchtest du, dass ich anfange damit?
Nee, ich möchte vor allen Dingen erstmal fragen, wie geht's dir denn?
Ich bin sehr müde.
Gut, dass ich da bin, um dich wach zu rütteln.
Wir hatten ja gestern das WDR5 Kabarettfest.
Ach du liebes Lieschen, ja genau.
Und es sind einfach unglaublich viele Leute und die wollen ganz viel essen und ich musste sehr viel kochen und sehr viel spülen und es war einfach sehr lang.
Ja. Das tut mir fürchterlich leid.
Ja, trotzdem bin ich hier, möchte ich ganz gut sagen.
Und wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich.
Gut, danke.
Aber abgesehen davon, dass du sehr müde bist, weil das Wetter ist schön.
Das stimmt. Ich war heute sehr, sehr, sehr lange spazieren. Das war ganz fantastisch.
Mhm.
So mit Sonnenschein und man hat so das Gefühl, das mit dem Frühling, das passiert jetzt wirklich.
Interessanterweise schlagen Dinge in meinem Garten aus, von denen ich gedacht habe, sie wären tot. Die ich, glaube ich, in den letzten Jahren auch entsorgt habe vorher.
Das könnte man auch vielleicht auf deine Seele vielleicht anwenden.
Wo führt das denn jetzt hin?
Man hat eine kleine Therapiestunde, habe ich mir überlegt. Was
Na gut,
denkst
worüber
du?
Worüber möchtest du denn reden?
Sag mir mal, was du denkst, Nito.
Ach, ich denke, dass du ein sensationelles T-Shirt hast.
Ja. Das ist ein Pullover sogar.
Das ist ein Pulli.
Noch besser, oder? Ja.
Ann-Kathrin hat einen Iron Maiden Pulli. Ich bin ja mit Iron Maiden sozialisiert worden. Also es ist, wie es ist. Also
echt?
Ich habe, ja, Iron Maiden war nach Kiss die zweite Platte, die ich hatte. Ja, die erste LP war Dynasty von Kiss. I Was Made for Loving You drauf, diese. Und dann war die nächste Platte war Killers von Iron Maiden.
Also viele Haare und Sopranstimmen, das passt beides nicht zu dir.
Das ist richtig. Aber ich war ja ein junger, zorniger junger Mann.
Oh ja, oh, das klingt toll.
Ein ungewaschener, zorniger junger Mann.
Ich bin ja mit 6 nackten Männern sozialisiert worden.
Die meisten davon waren aber wenigstens gewaschen.
Da, so genau weiß ich das nicht. So viel hatte ich damit
schon,
dann
ich war
doch
immer
nicht.
Nah dran.
Stimmt, du warst nah dran. Ja. Also ich bin nicht in dem Puff groß
und ich
geworden.
Sage, die
es geht
meisten
um ganz oder gar
und,
nicht.
Oh Gott.
Ja.
Okay, wo führt das hin? Wir haben letztes Mal angekündigt, eine Mail vorzutragen von einer Zuhörerin, die darauf hinwies, dass, du hast ja von den Plattwürmern gesprochen.
Und George Lucas und dass ich es aufgedeckt habe. Ne?
Genau, ja. Dass du den direkten Zusammenhang zwischen George Lucas, Lichtschwertern und Plattwürmern,
so.
Die mit ihren Penissen um die Gunst der Frauen kämpfen. Nee,
ja.
Sich gegenseitig bekämpfen, um.
Ja, aber genau. Schon am Ende geht es ja immer um die Gunst der Frau.
Es geht immer um die Gunst der Frau. Und dann haben wir folgende Mail bekommen. Noch etwas in eigener Sache. Liebe Grüße an Ann-Kathrin Gorni. Die Sache mit den Würmern hat nicht nur George Lucas mit den Star Wars Schwertern abgekupfert, sondern auch Blake Edwards in der 80er-Jahre-Komödie Skin Deep. Männer haben es auch nicht leicht. Dort kämpfen zwei Männer im Dunkeln mit fluoreszierenden Kondomen um die Gunst ihrer Angebeteten. Der Film ist 80er-Jahre, klassisch und, wie ich finde, immer noch saulustig. Ich hab's ja eben schon gesagt, ich erinnere mich nur an die Szene mit den Kondomen.
Ich war im Kindergarten zu der Zeit, ich hatte mit Kondomen gar nichts zu tun.
Ich war auch nicht alt genug, um irgendwas mit Kondomen zu tun zu haben, außer sie aufzupusten und zu machen. Aber dass es Leuchtekondome gab.
Gab's die denn wirklich in den 80ern schon Leuchtkondome? Ich meine, die gibt es ja. Also
gibt es? Das weiß ich schon
ja,
wieder.
Ja, das
weiß ich jetzt inzwischen schon wieder gar nicht. So.
Das ist so, im Schwarzlicht leuchten die dann.
Aha.
Oder ich glaube, das ist so ähnlich wie die Sterne, die man an die Decke klebt für die Kinder. So funktionieren auch die Kondome, man muss sie halt in die Sonne halten.
Aber sind die nicht giftig?
Das weiß ich nicht.
So im Sinne von, später hat man ja so Kontakt miteinander auf verschiedene Arten und Weisen und dann ist das doch.
Du, ich finde eigentlich viel interessanter, ob man dann damit erstmal in die Sonne muss. So, die Vorstellung finde ich auch ganz gut. Schatz, ich gehe kurz aufladen.
Ja, und wenn das irgendwie so abfärbt, sag ich jetzt mal.
Oh
ja,
Gott.
Ob das dann auch leuchtet.
Wir kriegen jetzt endlich dieses E-Nito, endlich.
Ja komm, wir reden doch nur drumherum. Auf jeden Fall weiß ich, dass es damals, es gab doch immer die Bravo-Foto-Film-Story. Da wurde der komplette Film gespoilert. Also bevor es YouTube gab, wurden Filme gespoilert in Bravo. Da wurde dann, der Kinofilm wurde einmal komplett in Fotos gezeigt, die gesamte Handlung.
Echt?
Ja. Da gab es eben auch ein Foto von diesem Film mit den tanzenden Lichtschwertern. Daran erinnere ich mich, aber leider ansonsten nicht mehr davon.
Ich habe ihn nie gesehen. Ich glaube aber, dass das ein großer Fehler war, dass ich ihn noch nie gesehen habe.
Ich glaube auch. Mhm. Ich finde, wir sollten das mal wiederholen. Wir machen mal so ein
Lichtschwert-Ausflug-Marathon.
Ja.
Genau, welche Filme mit Lichtschwert?
Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Wir wissen das und werden auch weiterhin investigativ vorgehen. Ich werde das mal recherchieren, ob das abfärbt.
Mit Sicherheit. Weil
man weiß ja nicht. Ich war die Woche essen, bin mit meinen Kindern essen gegangen.
So auswärts?
Auswärts, weil es gab einen Anlass und ich dachte, komm Mädels, wir gehen jetzt essen. Also sind wir in ein hier ansässiges, ganz gutes Burgerlokal gegangen.
Oberhausen?
Ja. Danach war ich satt und es war lecker, das kann ich sagen. Der Service war auch sehr gut und ich dachte, Mensch, der Mann kriegt von mir ein Trinkgeld. Ich komme nochmal drauf zurück. Und ich hatte 3 Auswahlmöglichketen. 10%, 12%, 15%, irgendwie sowas war das. Ich möchte selber entscheiden, wie viel Trinkgeld ich gebe. Ich möchte dem gerne einen Schein hinlegen und sagen, hier, nimm das. Geh in die Welt hinaus.
Aber keine Zigaretten kaufen.
Und gib nicht alles auf einmal aus.
Aber das kannst du doch auch machen. Du kannst doch einfach mit Karte bezahlen und dann einfach noch einen Schein daneben legen. Ich meine, dann guckt er sich das wahrscheinlich an, so wie so ein Alien. Also Bargeld gibt's ja nicht mehr.
Weil er nicht weiß, was es ist.
Genau, ja. Was er damit tut und wie er es vor allem teilt. So.
Der wird sich wahrscheinlich fragen, ob man damit Drogen nimmt.
Das hat er schon mal in so einem alten Film gesehen, dass man daraus so eine Rolle dreht.
Oder ein Hemd draus bastelt für die Nichte.
Schön.
Wenn du essen gehst, bestellst du dann immer was anderes als die anderen?
Also im besten Fall gehe ich mit jemandem essen, der genauso Bock darauf hat, Sachen auszutauschen und zu teilen und so. Also das Problem ist, dass innerhalb meiner Familie gibt es das eher nicht so. Also da bekomme ich schon böse Blicke, besonders von meinem Bruder, wenn ich das Wort teilen
nehme. Gut, unter Geschwistern ist teilen aber auch.
Ja, aber das ist auch ganz speziell. Ich finde das ganz, ganz großartig, wenn man sagt, boah, ich hätte eigentlich gerne das, aber das würde mich auch interessieren, dann sagt mein Gegenüber, das wollte ich eh bestellen. Dann sagt man, ja super, dann können wir halb-halb machen. Das ist für mich der Traum.
Aber was ist, wenn ihr beide dasselbe bestellt?
Das passiert nicht. Nee, dann würde ich was anderes bestellen.
Aber wenn du hast jetzt Lust auf diesen Burger und dein Gegenüber sagt, boah, das wollte ich auch bestellen. Wer gibt nach?
Ich finde das kann ich so nicht beantworten, weil es kommt tatsächlich darauf an.
Hängt darauf an, wie sehr ich den anderen hasse.
Genau, es kommt einmal darauf kommt es an und eigentlich bin ich immer eher daran interessiert, unterschiedliche Dinge gleichzeitig essen zu können. Deswegen fände ich es, also dann würde ich sagen, dann nehme ich was anderes und dann teilen wir.
Aber wenn du doch Lust darauf hast.
Ja, das esse ich ja dann trotzdem.
Aber dass ihr beide dasselbe bestellt, das geht
kommt langweilig. Das ist mega langweilig. Voll langweilig, wenn man die Möglichkeit hätte, noch andere Sachen zu probieren. Außer man geht Schnitzel essen. Aber dann muss das vorher auch geklärt sein.
Und wenn da jetzt was ist, wo du sagst, bäh, also außerdem kann ich kann nichts anderes essen, und weil das alles bäh ist. Und der andere sagt, ja, aber ich möchte das auch essen.
Ja, dann soll er es essen. Dann wird aber auch hier gar nichts wird dann geteilt. Auch kein Nachtisch mehr.
Dann wird nichts geteilt und das war's. Auf Wiedersehen.
Genau.
Nie wieder was mit den Menschen zu tun haben.
Wieso hattest du eine schwierige Teilungssituation beim Burger?
Nein, überhaupt nicht. Es fiel mir währenddessen das ein, weil wir hatten tatsächlich alle was Unterschiedliches bestellt. Das war auch gar kein Problem. Aber mir fiel dann eine andere Situation ein, wo ich mit jemandem am Tisch saß, einer anderen Person, anderen Geschlechtes, vor einer ganzen Weile, die dann sagte, aber das wollte ich bestellen. Und dann, so, was machst du jetzt?
Schon mir.
Was machst du dann da jetzt? Also ich bin dann der, ne, ich bin dann der Gentleman, der sagt, also wenn du bestell das, dann bestell ich was anderes. Nee, wenn du das haben möchtest, bestell das. Und dann geht der Streit los. Wer bestellt das denn jetzt? Also, da ich glaube, da werden Ehen geschieden über sowas.
Oh Gott. Nee, ich glaube, dann würde ich zurücktreten. Bevor es zu einem Streit kommt, ich bin ja Harmoniebeauftragte im Ebertbad.
Ist richtig. Ich bin zweiter Vorsitzender.
Also ich weiß nicht, bei mir ergibt sich das immer, dass man irgendwie dann sagt, okay, nee, dann das, okay, dann machen wir das und dann teilen wir uns das und dann probieren wir das noch und
so. Und wenn du, pass auf, du gehst mit jemand anderen einkaufen.
Mhm.
Stellen wir uns
Essen
mal
oder Kleidung oder
egal
was.
Essen, Kleidung, Kleidung kaufen, Kleidung kaufen.
Shoppen, Nico.
Shoppen. Das heißt Shoppen. Verzeihung, bin, oh Gott, ich bin einfach auch schon sehr alt.
Ja, aber du
früher
hast
haben wir noch eingekauft.
Ja, aber einkaufen ist Supermarkt.
Ja, aber mit Töchtern einkaufen ist was anderes, weil da muss ich nur bezahlen.
Ach so, das heißt dann einfach nur, kannst du bitte bezahlen kommen?
Genau, dann werde ich gerufen und dann heißt es, Mama, die Hose passt mir nicht, Papa, ne? Ich muss nur bestätigen und bezahlen. So, wenn du jetzt aber, sagen wir mal, du gehst mit einem Mann einkaufen, mhm, einem Menschen anderen Geschlechts.
Ja, habe ich verstanden.
So. Machst du dann, stellst du dann so Suggestivfragen? So wie,
dass der mir mal, das dann bezahlt?
Das meine ich nicht, sondern dieses, sag mal, das Hemd da, das wird dir doch wahrscheinlich richtig gut stehen, oder? Was meinst du? Also nach dem Motto, kauf das, du Trottel, du trägst seit 40 Jahren dieselbe Hose.
Nö, das mache ich, glaube ich, also ja, ich weiß, was du meinst.
Das mache ich, glaube ich, immer.
Das mache ich einfach grundsätzlich immer. Ich sage dann sowas wie, guck mal, das wird dir gut stehen. Also ich sage nicht, Suggestivfragen, der ist ja nicht doof. Sagen, hier, zieh das mal an, das steht dir bestimmt. Das klappt eigentlich ganz gut.
Also du bist mehr für klare Anweisungen.
Ich bin absolut für klare Anweisungen. Und meistens, weil ich wirklich ein sehr gutes Händchen dafür habe, stimmt das auch. Und dann der Mensch, mit dem ich dann einkaufen bin, guckt dann in den Spiegel und sagt, och, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Der sieht danach immer besser aus.
Natürlich.
Okay, Männer dieser Welt, hört auf eure Frauen.
Genau.
Ihr seht danach immer besser aus.
Im Zweifel zwei Jahre ist es wirklich sehr selten, dass es andersrum ist.
Ich war einkaufen die Tage. Bei Ikea war ich.
Du benutzt einfach für alles einkaufen. Überall, wo man Geld ausgibt, ist für dich einkaufen, ne?
Ja, natürlich.
Ah, okay. Ja,
würdest du mir jetzt sagen, dass ich Möbel shoppen war?
Nein, man sagt einfach, ich war bei Ikea.
Nee, heute sagt man, ich war Ikea. Also, ich war Ikea, lauf so da durch diese Riesenhalle und dann kommt ein junger, vielleicht 12, 13, junger Kerl an mir vorbei, gehuscht, gezischt. Hinter ihm läuft seine offensichtlich Großmutter hinterher. Das ist genau so passiert. Und sagt zu ihm, wenn dein Vater noch leben würde, würdest du das nicht sagen. Wie viele Traumata kann man einem Menschen in den Nacken hauen?
Nicht schlecht. Ikea ist ja wirklich immer wieder, ist ein guter Ort. Man sieht so viel.
Jetzt stell dir mal vor, also in der Tat, ne, da ist jetzt dieser Vater verstorben und dann haust du dem auch noch so einen Satz hinten rein.
Genau, und du bist ein schlechter Mensch, weil dein Vater gestorben ist. Das ist gut. Ja. Hast du mir überlegt, ob man nicht vielleicht so Werbekampagnen bei Ikea starten könnte für Therapeuten? Also, dass die da quasi ihre Flyer auslegen? Ich glaube, dass da wirklich großes Potenzial liegt.
Unbedingt. Du hast ja eine
alles
Menge
da.
Couchen.
Du hast eine Menge Couchen, du hast Ehepaare, du hast frisch Verliebte, du hast Menschen, die sich währenddessen trennen, du hast Kinder, Eltern alles.
Am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Absolut.
Ja. Verkäufer am
Leute,
Rande des Nervenzusammenbruchs.
Mich, wenn ihr Therapeuten oder Therapeutinnen seid, meldet euch. Wir machen da eine kleine.
Am Rande des, es ist alles am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Voll
da.
Gut. Ja. Wenn, dann da Werbung machen.
Ich glaube, Ikea ist auch schwedisch für am Rande des Nervenzusammenbruchs. Am Rande des Regalzusammenbruchs. Alter, das fand ich echt brutal. Komm, ich sag was Schönes.
Ja, bitte.
Ich habe einen Song der Woche, den möchte ich gerne wirklich loswerden. Dieses Jahr werde ich viel Geld ausgeben, um die Killers zu sehen. Ich mag die ja wirklich sehr. Das ist für mich die Band der Nullerjahre. Also das
Wo
war,
spielen die?
Das weiß ich noch nicht. Die haben noch keine Termine.
Ach so, das heißt, du weißt einfach, sobald.
Ich weiß nur, sobald dann, werde ich gucken, dass ich irgendwie auch nur Ansatz war. Ich habe die damals immer verpasst. Da hatte ich noch nicht so viel Geld wie heute. Ich habe heute keins, aber heute bin ich bereit, viel Geld auszugeben am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und dann habe ich mal jetzt so die Tage mal wieder so geguckt nach Musik und fand eine Version von Dustland Fairy Tale, heißt der Song, Dustland Fairy Tale von den Killers, zusammen mit Bruce Springsteen. Das ist echt toll. Wirklich. Also, der Song ist eh fantastisch. Text, Musik, alles großartig. Wie, der Sänger ist toll. Und das zusammen mit Bruce Springsteen. Also.
Das höre ich mir tatsächlich gleich an.
Meine Empfehlung heißt dann aber da nur Dustland. Der Sänger von den Killers, Brandon Flowers, ist ja Mormone.
Aha.
Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Der ist ja Mormone und die Mormonen glauben wirklich sehr, sehr lustige Sachen.
Die glauben richtig lustige Sachen, das stimmt. Ja.
Ich war in London, Herbst vorletzten Jahres, mit dem C. Highland und wir haben uns The Book of Mormon angeguckt. Mhm. Also wer jemals in London ist, guckt euch unbedingt The Book of Mormon an. Ich habe 2 Stunden durchgelacht. Das war so fantastisch. Es ist so lustig und so schwarzhumorig und im Wortsinn. Also ganz toll. Ganz, 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 ganz toll. Und lest euch bitte den Wikipedia-Artikel zum Thema Mormonen durch.
Und wer dann nächste nicht Woche lacht, fragen wir ab, genau.
Wer dann nicht lacht, nächste Woche fragen wir mal ab, genau. Was? Aber hier, Dustland, The Killers und...
Ja, haben wir denn schon diese Spotify-Liste gemacht?
Nee, haben wir noch nicht.
Ich mach das mal.
Mach das mal.
Ich mach das mal.
Wir haben ja jetzt schon ich habe ja schon einige Lieder genannt.
Ja, manche davon habe ich auch wieder vergessen, leider.
Kann sie dir alle sagen.
Nee, ich habe sie vergessen, Nito.
Aber ich kann sie dir alle nochmal sagen.
Aber ich habe sie wirklich vergessen.
Dann habe ich noch ein Beuteltier gefunden.
Wo war's?
Es war versteckt. Denn es
lebt
im Wasser.
Es scheint
Wasser.
Sehr klein zu sein, wenn du so diese Stimme machst.
Es lebt im Wasser.
Was?
Ja, es ist der Schwimmbeutler. Der heißt wirklich so. Der Schwimmbeutler, der kann gar nichts Besonderes, außer dass er einen Beutel hat, den er wasserdicht verschließen kann.
Nein, wirklich wie so ein Toppitzbeutel?
Wie so ein Toppitzbeutel, so ein Zip.
Wie sieht denn der aus? Kannst du mir den bitte mal, ich guck mir den an, Moment.
Guck dir den mal an, Schwimmbeutler.
Das Bild kommt als erstes. Da erschreckt man sich aber doch ein bisschen.
Ja.
Aber der lebt doch nicht im Wasser.
Doch, der Schwimmbeutler lebt im Wasser.
Ja, aber doch nicht dauerhaft.
Natürlich nicht dauerhaft.
Ja, das ist schon ein Unterschied.
Otter leben ja auch nicht dauerhaft im Wasser. Aber der Schwimmbeutler, der hat so einen Ziploc-Beutel. Und da leben dann die Kleinen drin. Aber das Lustige ist, dass die irgendwann... werden die zu groß für den Beutel und dann hängen die Füße raus.
Oh nein.
Und ich stell mir das so schön vor, wenn die Schwimmbeutlermutter mit ihren Schwimmbeutlerkindern und dann hängen da die Füße raus, während die so durchs Wasser saust. Das macht so.
So. Gut, ich bin Fan.
Aber das Abgefahrenste, was die. Auch die Männchen besitzen einen Beutel. Dieser Beutel ist allerdings nur rudimentär angelegt und liegt hinter dem Skrotum. Könnt ihr googeln, was es ist. Also, ja, sonst kriegen wir ein E. Mit dem Musculus cremaster.
Haben den nur Schwimmbeutler oder haben die noch andere?
Schwimmbeutler. Können die Männchen den Hodensack anheben, sodass er von den Wänden des Beutels geschützt ist? Der heißt Musculus Cremaster. Das klingt wie ein Rapper, schlechter Deutschrapper. Musculus Cremaster.
Nein, das klingt wie Optimus Prime.
Ja, genau. Und wie Optimus Prime macht dann und dann ist das eingepackt, damit da nichts passiert. Dass sie nicht irgendwo lang schleifen.
Passiert ja häufig. Die Probleme kennt ja jeder Mann.
Ja.
Es schleift halt. Ja.
So, ich bin fertig.
Das ist ja gut, dass wir gerade beim Thema Beuteltiere sind.
Ja.
Dann würde ich nämlich jetzt mal hier meine gute Nachricht der Woche.
Oh, bitte, bitte.
Es ist eine Horrornachricht. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, es ist so, pass auf. Diesmal musste die Polizei einen besonderen Flüchtigen schnappen. Ein Känguru war in Goch am Niederrhein ausgebüxt.
Ach du Scheiße.
Ich habe sofort Panikschübe bekommen. Da dachte ich so, Gott, freilaufendes Känguru am Niederrhein. So, aber die Polizei hat es tatsächlich bekommen.
Hat sich mit dem Pfauenkalle zusammengetan.
Marodierend ist das Wort. Überall da, Niederrhein ist ja viel Landschaft auch.
Ja, ja.
Und das wirft Fragen auf.
Ja.
Nur mit Hilfe des Besitzers konnten die Beamten das Tier an einer Hecke stellen. Also erstmal, wie stellt man ein Känguru? B, Besitzer. Es gibt Menschen, die halten Kängurus.
Ja, na klar.
So privat.
Ja, sicher.
Was sind das denn für Leute?
Känguruhalter?
Danke, Nito. Zack, entschärfen.
Ja, nu. Was ja ist. Oder
darf
vielleicht.
Kann man die halten?
Ja. Man kann die natürlich auch zum Drogenschnubbel benutzen. Du musst sie nur trainieren, dass sie in ihrem Beutel, also doing, 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 die Maß entlang bis zum Niederrhein.
Das stimmt, dass die Grenze ist ganz nah, ne?
Genau. Und dann werden die an der Hecke gestellt mit so Scheiben davon. Dann heben die ihre kurzen Ärmchen.
Hände hoch.
Was haben sie in dem Beutel? Nein, nein. Und er kann es aber nicht verbergen, er kann es nicht verbergen, weil er kann auch nichts tun, weil die Arme zu kurz sind, um den Beutel zuzuhalten.
Oh Gott. Das ist wirklich. Gut, mir macht der Besitzer mehr Sorgen, aber okay, wenn das für dich in Ordnung ist, dass man Kängurus hält.
Naja, es gibt ja auch Menschen, die halten Straußen und sowas.
Ja, aber Strauße sind nett.
Na, bist du mal so einem Strauß in freier Wildbahn begegnet?
Ach, selten im Ruhrgebiet.
Ja, ich weiß. Ich habe mir auch noch keinen begegnet. Aber
auch nicht.
Ich möchte dem nicht begegnen. Die sind ja riesengroß, die Viecher.
Die sind ganz groß, ja, das stimmt.
Riesengroß, haben so einen Schnabel, so Beton.
Ja, stimmt. Also eigentlich sind irgendwie fast alle Tiere gefährlich, ne?
Das ist richtig.
Aber das Problem bei Kängurus ist halt die Hinterhältigkeit.
Ja. Und vor allen Dingen, am Niederrhein ist echt viel Wasser.
Mhm.
Wenn du dann die Fänge von so einem Känguru gerätst.
Oder dein Hund.
Ich sag dir, das hat was mit Drogenschmuggel zu tun, mit Sicherheit. Weil, wer entdeckt die Drogen?
Polizei.
Der Drogenhund. Stehst du? Hier,
oh
Augen auf.
Oh mein Gott.
Der Drogenhund entdeckt die Drogen.
Oh Gott, dann wird der Drogenhund unter Wasser gedrückt. Und unter Wasser kann doch ein Hund nicht riechen, Nito.
Richtig, und wenn dann noch die Schwimmbeutler kommen.
Die nehmen dann die Drogen ab und schwimmen woanders hin.
In ihrem wasserdichten Beutel. So. Man muss nur die Punkte miteinander verbinden.
Scheiß auf Narcos. Genau. Einfach hier. Also, Gott, mir wird gerade so vieles klar.
Ja, mir wird schwindelig. Das ist zu viel für meinen.
Ist auch zu viel für mich.
Ist zu viel für mich. Komm, wir sollten über das Programm sprechen, ganz dringend, weil sonst.
Das Programm der Woche ist ganz leicht, Nito.
Ja.
Ja, Ostereier suchen.
Oh ja, bitte.
Also ihr könnt vorher nochmal, morgen könnt ihr nochmal zu John Scofield kommen. Da gibt es noch ein paar Restkarten.
Am 24.
Am 24., genau. Und dann ist Ostern. Und wir haben zu. Also beziehungsweise wir haben natürlich nicht zu. Das Vorverkaufsbüro hat teilweise schon geöffnet, aber wir haben keine Veranstaltung.
Und ich fahre in Urlaub.
Ach Quatsch.
Ja, ich bin 5 Tage weg. Ich habe das jetzt durchgesetzt. Ich nehme natürlich Kinder mit. Aber ja. Ich bin 5 Tage in Lutherbeck an der Ostsee.
Toll.
Ja.
Oh, ganz liebe Grüße an alle. Ja, hat sie schon Ja gesagt?
Nein, ich habe sie noch nicht gefragt.
Ah, sie wird sowieso Nein sagen, dann wird sie es doch machen.
Ja, natürlich.
Das wird toll. Eine der fantastischsten Veranstalterinnen, die ich so kenne von der Ostsee.
Im Lutherbecker an der Kieler Förde.
Mhm. Da kann man auch sehr schön Urlaub machen. Die haben tolle Ferienwohnungen. Und wir sind da eigentlich immer, wenn wir Programme vorbereiten. Ne? Wir machen eigentlich immer die Vorbereitungszeit.
Ja.
Probenzeit machen wir eigentlich immer in Lutherbeck. Seit Jahrtausenden. Und ganz viele sehr berühmte Menschen übrigens auch. Also nicht nur wir.
Erkundigt euch mal, schaut euch das mal an. Das ist echt ein ganz, 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 ganz toller Laden.
Ja, ganz besonderer Ort. Nito.
Dann war's das schon.
Ja, was ist mit dem Interview? Ja, wen haben wir denn heute?
Habe ich gar nicht angesagt. Nee, stimmt,
nicht
wir haben
angesagt.
Ja das Interview der Woche.
Jetzt machst du so eine Sneak Peek.
Mit Marcel Kösling.
Ah, sehr schön.
Marcel Kösling hat am
den habe ich auch in Lutherbeck tatsächlich das erste Mal gesehen.
Ich auch.
Da guck.
Haben wir dasselbe gesehen?
Ich habe nur ihn gesehen, nicht das Programm.
Okay, aber ich habe das Programm gesehen.
Na gut.
Aber da rede ich mit ihm auch im Interview drüber. Ein wirklich total netter Kerl, ein Magier, Zauberer, Zauberkünstler. Das hört er euch mal jetzt an. Marcel Kösling.
Viel Spaß.
Marcel Kösling aus Hamburg.
Richtig.
Wie schön. Du spielst heute im Ebertbad. Deine Show streng geheim. Komm, lass das Geheimnis raus.
Ja.
Worum geht's?
Worum geht's? Es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Show natürlich eine also bei mir ist es immer so, ich habe eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Zauberei. Und in dieser Show ist es so, dass die Zuschauer zunächst natürlich eine ganz klassische Show von mir erwarten. Aber es stellt sich heraus, dass ich eben geleakt worden bin letztes Jahr. Und dass meine Tätigkeit als Zauberkünstler und Kabarettist in den letzten 15 Jahren nur eine Scheinidentität war. Und ich in Wirklichkeit für den deutschen Geheimdienst tätig war. Und das wurde
unter dem Decknamen Kösling.
Unter dem Decknamen Kösling sozusagen, genau. Und genau, das ist alles herausgekommen. Und jetzt bin ich sozusagen für den deutschen Geheimdienst auf Mission, um neue Agentinnen und Agenten zu rekrutieren. Und die Zuschauer selber werden halt die Nachwuchskandidaten.
Okay. Das klingt natürlich nach Interaktion, logisch. Du bist ja ein Zauberkünstler, das muss ja.
Das lebt davon auf jeden Fall, das macht das natürlich lebendiger. Und wir sind ja in Deutschland, das heißt, keiner geht gern auf die Bühne aus dem Publikum. Aber ich versuche das natürlich so charmant zu machen, dass die Leute wirklich dann zumindest sagen, okay, ich komme mit, und sich hinterher auch wirklich gut fühlen, weil sie werden gut behandelt und sie sind auch wirklich die gefeierten Stars der jeweiligen Nummern.
Ich habe ja... Habe ich ja eben schon gesagt, wir kennen uns ja schon ganz lange. Ich habe ja damals eine Show im Lutherbäcker von dir gesehen. Ja. Und meine Tochter ist auf die Bühne gekommen, um mit dir die Sache mit dem Tisch zu machen.
Ach du liebes bisschen, ja. Für die Zuhörer, ein Tisch schwebt, muss man dazu sagen, genau. Und dann darf eine Zuschauerin mitmachen, in dem Fall deine Tochter.
Das war meine Tochter, genau. Klasse. Und ich habe ihr gesagt, oh, ja, ich treffe heute den, erinnerst du dich daran? Ja, natürlich, klar, der hat mir Haribo geschenkt.
Nein, das war.
Also deine Tricks waren nicht so beeindruckend wie die Tüte Gummibärchen, die sie bekommen hat.
Gewusst wie. Ach herrlich, ja, das ist glaube ich 2014 gewesen, wenn ich das nicht täusche. Das war 2013 sogar oder so, 2013, 2014, lange her.
Ich weiß, du hast gesagt, das ist das erste Mal im Lutherbäcker und du warst ganz aufgeregt. Und
das stimmt, und es war auch das letzte Mal im Lutherbäcker.
Echt?
Ich wurde danach
jetzt nicht spielst du zu groß. Ja,
ich habe anscheinend bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, manchmal ist es so, ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber das ist, weil wir uns nett unterhalten und uns gesehen haben, mal wieder auf der Kulturbörse in Freiburg. Das ist so das, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist so das Klassentreffen der Szene. Und man hat sich dann immer wieder mal getroffen. Und ich so, hey, schön. Und es kam aber nie wieder zu einem Termin. Also so ist das ganz speziell. Aber ich habe ja noch ein paar andere Termine, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Du spielst ja Land auf, Land ab.
Ist ja viel unterwegs. Ja, tatsächlich. Bundesweit und manchmal sogar Österreich oder Schweiz, aber tatsächlich, viel auf Tour.
Mhm. Und viel Solo-Show oder viel, ist das mehr so Buchungen für Galen? Was ist denn der richtige Plural von Gala?
Galanten, glaube ich, ist der richtige Begriff.
Galert.
Genau, Gala ist so genau das, was wir in unserem Jargon als Firmen-Event sozusagen bezeichnen, wo wir gebucht werden und dann, keine Ahnung, 1000 Leute vor uns haben, die alle gar keinen Bock darauf haben, dass wir auftreten. Und dann versuchen wir sozusagen, die Gäste zu überzeugen. In dem Fall ist es so, dass ich jetzt die letzten Jahre wirklich, also abgesehen von ein bisschen Corona-Pause, wirklich hauptsächlich mit dem Solo-Programm unterwegs bin, was natürlich ganz toll ist. Gleichzeitig liebe ich das immer sehr. Ich moderiere seit ein paar Jahren im Quatsch Comedy Club zum Beispiel, und das finde ich immer ganz, ganz toll, weil man da einfach über mehrere Tage dann wieder mal Kollegen oder Kolleginnen endlich wieder sieht, die man mag, und man hat einfach ein paar Tage Zeit, mal die Zeit zu verbringen. Wenn du kennst das, du spielst ja hier oft auch im Ensemble ja irgendwie, und da ist es natürlich irgendwie dann ganz toll, wenn man einfach Leute wieder trifft, die man mag.
Diese Mixshow-Geschichte, machst du das, wählst du das aus? Du machst ja auch eigene Mixshows.
Ja, korrekt. Also genau, ich habe auch eine eigene Mixshow, das heißt Köstlings Comedy Club, alles konsequent mit K geschrieben, und eine schöne Alliteration, und damit bin ich auch tatsächlich unterwegs, viel in NRW tatsächlich, aber eben auch natürlich in Norddeutschland, und da mache ich das Booking komplett selber, also ich lade immer wirklich nur Gäste ein, die ich kenne, bei denen ich mir auch vorstellen kann, super, das passt, das gut, und das macht immer eine schöne Mischung, weil wir haben dann auch natürlich Leute dabei, die dann auch mal vielleicht einen Varieté-Actor haben, dass wir dann sagen, dass jemand, die halt, keine Ahnung, sich gut verbiegen kann, jemand, der jongliert oder ähnliches, das ist natürlich ganz toll, und die Zuschauerinnen und Zuschauer leben dann so eine sehr kurzweilige Show.
Wie oft kommt es vor, dass ein Zuschauer zu dir kommt und sagt, hör mal, den Trick kenne ich?
Das ist seltener geworden, muss man sagen, weil man versucht natürlich anhand solcher Sachen auch sich fortzubilden, in Anführungszeichen, wenn man so eine neue Show plant, und man geht dann immer daran. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe im Herbst 2025 Premiere mit einer neuen Show, und da laufen jetzt schon so die ersten Vorbereitungen. Das heißt, also jetzt werden schon so die ersten Ideen aufgeschrieben, man überlegt schon, weil bei Zauberei ist es ja nicht so, dass man sagt, naja, ich kaufe mir das und fertig, sondern man muss ja schon auch Sachen entwickeln, und dann muss man sagen, okay, wie schaffe ich das? Und da werden Sachen gebastelt, da werden Sachen ausprobiert, und das ist ganz, ganz spannend. Und deshalb muss ich dann immer ein bisschen, jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen, muss ich jetzt nicht sagen. Was war die eigentliche Frage nochmal?
Die Frage war, wie oft einer kommt und sagt, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht mit dem Stift.
Ja,
ich weiß
es genau. Ist seltener geworden. Und nein, aber das ist so, dass auf jeden Fall sind sehr, sehr starke Effekte in dieser Show. Es sind auch ein paar Effekte dabei, die einfach Spaß machen, wo man auch sagt hinterher, ach, das war ganz lustig. Aber es sind wirklich auch ein paar wirklich sehr, sehr starke Nummern dabei, wo die Leute Gott sei Dank hinterher ankommen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist natürlich ganz toll, weil es ist schwierig, weil es einfach gibt, bin ja nicht der Einzige, einzige Zauberer auf Tour und man muss natürlich gucken, dass man sich versucht, dann so ein bisschen abzuheben und seinen eigenen Weg dazu finden. Wenn natürlich auch die Grundprinzipien immer gleich sind, irgendwas erscheint, irgendwas verschwindet, irgendwas wird vorhergesagt, aber da dann so den Weg zu finden, dass wir sagen, so habe ich das ja noch nie gesehen, das ist natürlich immer der Ansporn zumindest.
Mhm. Als meine älteste Tochter, die wurde glaube ich 9 oder so und dann hat sie sich eine Zaubershow gewünscht. Zum Geburtstag. Also habe ich angefangen. Es gibt einen, den ich sogar noch kann. Die Sache mit diesen Gummis, die sich durchdringen. Das ist und bei allem anderen, ich war immer viel zu aufgeregt. Ne? Es gibt ja dann diesen Moment, wo man dann so und jetzt kommt dann dieser Effekt. Und ich war immer so unfassbar für den Moment. Das ist wie wenn man einen neuen Witz erzählt. Jetzt in meiner Branche einen neuen Witz erzählt und sagt, pass auf, der ist so gut und Pointe verkackt.
Ja.
Wie passiert dir das?
Nein, natürlich nie. Nein, also gerade bei der Zauberei ist es eben das Problem, man kann das noch so gut zu Hause üben und hat dann keine Ahnung, man hat einen Spiegel, man guckt sich von den Seiten an und denkt, ah super, das sieht keiner oder ähnliches. Oder es sind ja auch manchmal Sachen, wo der Spiegel gar nicht relevant ist, sozusagen von der Seite, weil man kann wirklich nichts sehen, sondern es ist mehr eine Kopfsache. Und das kann man noch so gut zu Hause üben, wenn man dann in der Realität ankommt und spricht mit Zuschauern und muss gleichzeitig eben das Ganze ausführen, dann kommt man doch manchmal durcheinander und da hilft einfach wirklich nur Training. Das ist manchmal sehr, sehr spannend, wenn man so eine neue Nummer zum ersten Mal ausprobiert und merkt, oh, ich habe gerade irgendwie das irgendwie, ja, es ist schief gegangen und man versucht natürlich irgendwie da rauszukommen aus der Nummer und da hilft es natürlich, wenn man dann in der Zauberbranche sprechen über sogenannte Outs, also mögliche Ausgänge, die man dann vielleicht noch hat, dass man irgendwie anders aus der Nummer rauskommt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen ja normalerweise nicht, was vorher eigentlich am Ende passiert. So, das hat man vielleicht eine Möglichkeit, dann einen anderen Effekt zu zeigen und den einen vom anderen Effekt, der schief gegangen ist, abzulenken.
Aber also quasi wie die Frage vergessen und dann
so zum Beispiel
einfach was anderes beantworten.
Ja, weil man hier natürlich so, man muss sagen, ich habe gerade eben noch Soundcheck gemacht, jetzt bin ich kurz hier bei dir zum Sound, gleich muss ich noch die Requisiten zum Schluss vorbereiten und dann ist auch schon Einlass, es ist natürlich toll, aber dann darf man noch eine Frage kurz vergessen.
Was ist denn deine Spezialität, sag mal?
Nein, also meine Spezialität würde ich schon
das,
sagen.
Entschuldige, gibt es unter Zauberers eine Spezialität, wo man sagt, pass auf, der kann das am besten?
Ja, schon. Also ich glaube, es gibt ja schon auch ernsthafte Zauberer, die sagen mal so ein bisschen in auch in diese Mentalbranche vielleicht gehen, dass sie so sagen, so Gedanken lesen und solche Sachen machen, so ein bisschen Hokuspokus. Ist, wenn das auf Unterhaltungsbasis ist, finde ich auch klasse. Schwierig wird das, finde ich, wenn es wirklich dann nachher in so spirituelle Sachen reingeht und die Leute wirklich bangen. Also natürlich ist den Zuschauerinnen und Zuschauern bewusst in meiner Show, dass das, was ich da mache, nicht echt ist, sondern dass das ein Trick ist. Und das ist natürlich spannend. Wenn man natürlich aber das so stehen lässt und tut so und glaubt es vielleicht sogar wirklich, dass man gewisse Kräfte hätte, dann wird das Ganze sehr schnell sehr spooky und sehr unseriös.
Hast du mal geglaubt, du hättest Kräfte? Also ohne Scheiß. Ich weiß, ich hatte die Macht. So, ne? Die Star Wars Macht. Ich konnte Dinge, Türen öffneten sich auf mein Zeichen. Das war dann im Supermarkt. Aber so, das ging.
Ja, nee, also ich habe mir aber nur gewünscht, ich hätte gerne Kräfte. Und ich glaube, die Lieblingskraft, die ich gerne gehabt hätte, wäre, fliegen zu können. Also das ist so wie Superman oder so, einfach wirklich los und es geht ab. Und von mir auch gerne auch mit den Armen wackeln, dass man sozusagen hier wie Flügelschlag das macht. Das wäre mir egal gewesen. Aber fliegen, das wäre schon eine ganz tolle Sache gewesen. Jetzt lasse ich Sachen auf der Bühne manchmal fliegen, wie damals im Lutherbeker den Tisch. Das sind dann kleine Schritte sozusagen. Aber nee, ich glaube, so wirklich geglaubt daran habe ich noch nie, nein. Ja, es ist sehr desillusionierend, wenn man diesen Beruf ausübt und du dann gewisse Einblicke bekommst in Tricktechniken, dann nimmt das einem auch sehr viel selber, die Illusion. Also es ist selten, wenn ich mir Kollegen anschaue, was nicht so häufig vorkommt, wie ich es gerne haben würde, weil man selber einfach natürlich weiß, wie es ist, eingespannt ist, man spielt immer abends, dann hat man nicht immer die Zeit, sich Shows von anderen anzugucken. Aber wenn es dann so ist, also es ist selten, dass man selber noch getäuscht wird. Weil man einfach teilweise schon weiß, worauf es hinausläuft. Das ist genauso wie wenn du Comedian bist und hörst Kollegen, du merkst schon, wo die Pointe halt hingeht im Normalfall. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber Musiker, die wissen dann auch so, ah, das ist der Aufbau, jetzt kommt gleich irgendwie hier die Bridge und dann kommt nochmal der Refrain und dann ist es. Also man hört dann gewisse Muster heraus und so ist es in der Zauberei natürlich auch. Nichtsdestotrotz macht es natürlich trotzdem Spaß, um sich unterhalten zu lassen. Und noch schöner ist es dann, wenn man sogar auch nochmal getäuscht wird.
Lässt du dich noch täuschen?
Ja, also manchmal kommt das schon vor. Im Regel, also es ist so natürlich, es ist, manchmal kennt man einfach vielleicht die Effekte oder weiß zumindest eben, worauf es hinausläuft. Aber umso schöner, also ich freue mich wirklich darüber, wenn das passiert. Weil
es gibt doch so eine amerikanische Show, da sitzen so zwei alte Zauberer.
Penn und Teller.
Ja, genau, genau.
Und dann, Fool Us. Und
die, genau. Ja, genau.
Sehr
genau,
empfehlenswert. Genau, ja. Sehr, sehr empfehlenswert.
Das ist wirklich spannend, weil man nicht, weil man traut, also die wissen ja alles und man traut denen nicht zu, dass sie sich noch täuschen lassen.
Ja, und das Konzept der Show ist sozusagen, dass 6, 7 Zauberkünstler in einer Sendung auftreten, jeweils einzeln und dann einen Zaubertrick zeigen und die beiden Zauberer, Penn und Teller in Amerika und in England Superstars, die versuchen sozusagen zu erraten, wie es geht, ohne dass der Zuschauer erfährt eigentlich, wie es geht, aber die geben dann über gewisse Codes dem Zauberer oder der Zauberin zu verstehen, wie sie glauben, dass es funktioniert und entweder haben sie recht oder nicht und wenn sie es nicht herausfinden, wenn sie sagen, okay, wir wurden getäuscht, dann gewinnt der Auftretende einen Auftritt in der Las Vegas Show von Penn & Teller und das ist eine ganz, ganz tolle Zaubershow, weil was da wirklich toll ist, die Zauberei steht im Vordergrund und sie wird wirklich super positiv dargestellt. Es geht nicht darum, um jemanden vorzuführen, die kriegen immer einen netten Kommentar, egal wie sie sich sozusagen da bemühen. Und ich war selber bei einer Aufzeichnung mal dabei, im Publikum, weil aber ein Freund von mir, ein Zauberkollege dort aufgetreten ist. Ich war zu dem Zeitpunkt zufällig in Las Vegas, hab den dort getroffen. Wir waren beide in der gleichen Show von David Copperfield. Und ich sag, was machst du denn hier in Las Vegas? Und er sagt, ja, ich habe eine Fernsehaufzeichnung hier, übermorgen, willst du kommen? Ich sag, ja, klar, gerne. Und dann war ich bei der Aufzeichnung von Fool Us im Publikum und hab da einfach auch gemerkt, wenn dann auch mal, und da sind wir bei dem Thema eben, wenn mal was schief geht, das kann natürlich sein. Mein Gott, die Sendung wird von Millionen Menschen geguckt, da ist natürlich selbst der erfahrenste Zauberer auch aufgeregt. Und wenn dann was schief geht, und das habe ich in der Sendung eben auch erlebt, dann wird das tatsächlich hinterher auch nochmal nachgedreht. Also die wollen wirklich, dass es einfach gut aussieht. Es geht nicht darum, dass jemand da einen schlechten Auftritt macht oder dass es irgendwie dann gezeigt wird, sondern es geht aber darum, tolle Zauberei zu zeigen. Das ist super.
Mm. So war es in der Show von David Copperfield. Mm. Vorbilder?
Also David Copperfield ist natürlich auf jeden Fall eine Ikone in der Zauberbranche. Also was der geleistet hat in den 80er, 90er Jahren mit seinen Fernsehspecials, das ist natürlich also bis heute eigentlich unerreicht. Also wenn du dir das heute noch anguckst, gerade die Sendung aus den frühen 90ern, das ist unfassbar, wie gut man im Fernsehen Zauberei inszenieren kann, dass das einen abholt. Und da war David Copperfield definitiv auf seiner absoluten Hochzeit. Und in Deutschland ist es ja ein bisschen rar geworden um ihn. Ich mache das manchmal in der Show, den Gag, dass ich dann so sage, David Copperfield, sagt die noch was, oder? So, dass man das irgendwie nochmal irgendwie hinterfragt. Und die Frage ist ja teilweise aber schon ernst gemeint, weil natürlich die, ich sag mal,
das
alle,
hat er nicht mal mit Claudia Schiffer
alle unter 25, die sagen, ja. David wer? Das ist keine Ahnung, nie gehört. Und die Realität ist aber, dass David Copperfield immer noch in Las Vegas Shows spielt. Der spielt bis zu 600 Shows im Jahr in Las Vegas, hat er sein eigenes Theater im MGM Grand Hotel und reist da wirklich eine Show nach der anderen runter und arbeitet sozusagen weiter an seinem Status, dass er der Zauberkünstler mit den meisten Shows ist und die meisten Tickets verkauft.
Mir hat mal ein Theaterregisseur gesagt, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Das Wichtige ist die Idee, die der Zauberer hat, der dann sagt, pass auf, ich will, was ich hier verschwinden und da sofort auftauchen. Und es ist alles immer nur eine Frage, hast du die richtigen Leute, um das herzustellen, um das, die Maschinerie oder wie immer man das jetzt, die Umsetzung dieser Illusion, das herzustellen. Er sagt, es ist alles möglich. Und dann hat er mir auch was erzählt, wo ich denke, wow. Und wie also jetzt gerade so ein Copperfield, wenn der sein eigenes Theater hat, wie viel da investiert, um einen Trick, eine Illusion herzustellen.
Teilweise jahrelange Entwicklung da.
Ja. Wie machst du sowas? Hast du Ideen, wo du sagst, ich möchte, dass das passiert und dann...
Klar, das Problem bei mir ist natürlich eher, dass ich nicht wie David Copperfield ein Millionenbudget habe und man sagt eben, okay, da investieren wir jetzt mal, da holen wir uns den besten Designer, da holen wir uns den besten Tischler. Das geht nicht. Also ich habe einen tollen Tischler und ich habe einen tollen Designer, mit dem bin ich super zufrieden, aber trotzdem sind natürlich andere finanzielle Mittel dahinter, weil das kann ich natürlich gar nicht leisten im Umfang.
Ja,
deswegen, man ist begrenzt und man ist auch bühnentechnisch begrenzt. Es ist ja nicht so, wenn heute Abend hier im Ebertbad super großes, tolles Theater, alles an Technik da, wir haben über 300 Leute heute Abend hier. Das ist aber bei mir nicht jeden Abend. Ich habe momentan auch Abende, wo ich vor 50 Zuschauern spiele und man tritt dann eben auch auf kleineren Bühnen. Und das heißt, man ist also auch dann wieder, man spielt nicht jeden Abend auf der gleichen Bühnengröße, sodass man sagen kann, aha, es lohnt sich jetzt also ein erscheinendes Auto zu bauen und dann zeigen wir das jeden Abend, weil klar, das ist, können wir dann nur an ausgewählten Orten zeigen, was auch doof ist. Also man ist auch immer so ein bisschen platztechnisch begrenzt in der Entwicklung. Und da ist Copperfield natürlich schon ein, wo wir beim Thema sind, Vorbild. Das war immer bei mir auch so ein bisschen, das war auch so das Steckenpferd, weil du sagtest so, wo lasse ich mich auch inspirieren oder so. Und das ist Copperfield, Zauberei ist das eine, aber bei mir war es auch immer, dass ich mich immer schon für Comedy und Kabarett interessiert habe. Ich habe, also das sind so die klassischen Antworten von lustigen Leuten, dass du sagst, Harpe Kerkeling ist natürlich für mich einer der absolut größten, die ich je erlebt habe. Also das ist jemand wie Harpe Kerkeling hat mich beeinflusst wie kaum ein anderer. Natürlich Loriot, Heinz Erhardt, das sind alles so Sachen, die ich habe mit 6 Jahren, wenn meine Eltern Besuch hatten, dann habe ich mich da hingesetzt und habe aus Heinz Erhardt Büchern vorgelesen und habe die unterhalten, ob sie wollten oder nicht, und habe das sozusagen, habe kleine Lesungen gemacht mit Heinz Erhardt Sachen. Und ganz große Vorbilder sind tatsächlich auch Queen Bee, die du ja auch noch kennen wirst, Ina Müller, Edda Schnittgart, die beiden habe ich 1998, da war ich 12 Jahre alt, habe ich im NDR gesehen, im Fernsehen, und saß vorm Fernseher und habe fast geweint, weil ich dachte, mein Gott, wie großartig kann man auf der Bühne sein.
Also für dich war immer klar Bühne.
Ja, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich merkte, ich möchte, glaube ich, auf die Bühne. Also für mich ich habe im Kindergartenalter schon Zauberei geliebt, und das war immer schon so Zauberei als Hobby oder Zauberei auch, sag mal, was anderen Leuten zu zeigen. Aber als ich Queen Bee gesehen habe im Fernsehen, da wusste ich, ja, das möchte ich auch. Ich möchte ein Abendprogramm spielen, ich möchte auch da im Scheinwerferlicht stehen, ich möchte auch was singen. Mhm. Das ist es. Das war ein absoluter Schlüsselmoment. Und dann habe ich mit 13, 14 Jahren, habe ich das erste Mal Queen Bee dann live gesehen, damals noch im alten Schmidt-Theater in Hamburg. Und das war eine Offenbarung. Und man muss dazu sagen, beide waren so herzlich, die haben sich da ein bisschen auch gefreut, die haben gemerkt, dass ich mich gefreut habe, und haben vielleicht darüber sich auch ein bisschen gefreut, haben gesagt, ja, komm mal her, wir machen noch ein Foto, wir wissen ein Autogramm gerne, und haben mich dann, weil ich war dann regelmäßig, wenn die in Hamburg gespielt haben, dann war ich da, und so richtig fanmäßig, ohne jetzt aber mit Fanschall da zu sitzen, sondern für mich war das einfach ein Moment, ich habe gemerkt, ja, da bin ich zu Hause, wenn die spielen, dann ist das, wo ich sage, das ist meine Welt. Und ich mache natürlich heute was ganz anderes, aber trotzdem war das für mich eine der ganz großen Inspirationen.
Du machst heute was ganz anderes, aber im Endeffekt, du singst.
Ja, ich sitze aber nicht auf dem Flügel und singe Balladen, sondern ja, natürlich bei mir ist es
also Comedy. Du in einem Abendkleid wäre jetzt auch...
Och, na ja.
Och, wer weiß.
Du, das ist...
Wer weiß, was noch passiert.
Ich wollte gerade sagen, hast du nicht da Erfahrung?
Oh ja, bitte lass das. Lass uns über was anderes reden.
Die Bilder findet man noch online, glaube ich.
Also ich finde das natürlich immer spannend, wenn man seine, also auch gegen Widerstände, seine Träume erreicht. Wie viel Widerstand war bei dir?
Naja, ich komme aus einer Familie, wo es keine Selbstständige gibt oder gab. Das ist schon mal ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, Mensch, ich glaube, ich würde gerne das irgendwie beruflich machen. Dann kommt natürlich von den Eltern die Antwort, das geht nicht. Das kann man als Hobby machen, das kann man nebenbei machen, aber das ist nichts, womit man Geld verdient. Und dann ist man so 16, 17, 18 Jahre alt, und bei mir war das dann so, ich habe so die klassische Zaubererkarriere gemacht, das heißt, so mit dem Alter habe ich dann irgendwie Auftritte gemacht auf Silberhochzeiten, auf Hochzeiten, auf Geburtstagen bin ich aufgetreten und wurde dann immer wieder gebucht und habe irgendwann, dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom, eine kaufmännische Ausbildung, und dann habe ich danach noch in dem Beruf ein bisschen gearbeitet und habe aber dann immer schon mehr Geld irgendwann verdient mit den Auftritten als mit dem eigentlichen sicheren Job, mit dem man eigentlich seinen Lebensunterhalt finanzieren sollte. Und da habe ich dann gedacht, aber das ist doch irgendwie, also wenn ich jetzt die freie Zeit, die ich hätte, wenn ich jetzt eben nicht noch zur Arbeit muss, sondern investieren würde in eben das, dann wäre das doch eigentlich, und dann ging das eben auch langsam los mit den öffentlichen Auftritten, und ich habe dann Auftritte angenommen und habe dafür meinen ganzen Urlaub sozusagen dann geopfert, weil ich gesagt, ich muss am Donnerstag in Wuppertal auftreten. Das muss man ja auch erstmal mit seinem Arbeitgeber abklären, kriege ich da frei, und das war natürlich ein Riesenstress. Und da habe ich irgendwann gedacht, ich riskiere es jetzt. Und im Moment auch, ich war dann mit Anfang Mitte 20 und habe dann mit meinen Eltern gesprochen, habe denen erklärt, dass ich das jetzt vorhab, und dachte, die werden mir jetzt gehörig da die Meinung sagen, und die haben beide da gesessen und gesagt, ja, finden wir gut, dann mach das mal. Und
das ist dein Weg.
Das ist der Weg. Und die haben gesagt, ja. Und ich hab gesagt, ganz ehrlich, ich möchte das jetzt ausprobieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass ich in einem Jahr feststelle, ich komme finanziell nicht zurecht, ich muss mir wieder einen regulären Beruf suchen, und Gott sei Dank ist der Fall nie eingetreten.
Mhm. Wo geht's hin?
Auch wenn es so wie jetzt läuft, wäre natürlich fantastisch. Also ich glaube ganz ehrlich, Ziel ist nicht zu sagen, ich spiele jetzt in der Größe wie Sascha Grammel oder die Ehrlich Brothers oder sowas. Das ist natürlich völlig abwegig. Da bin ich auch vielleicht gar nicht der Typ dafür, der das auch so erfüllen könnte, wenn da 1.500, 2.000, 3.000 oder die Ehrlich Brothers 10.000 Leute sitzen. Das ist immer Quatsch. Ich glaube, wenn das so wie jetzt ist, wenn man so wie im Ebertbad 300 Leute hat, das ist super. Das ist eine gute Größe. Auch, dass alle auch noch das in echt sehen können, was ich mache. Wenn man nachher sagt, bei 500 oder 1000 Plätzen, dann brauchst du Videoleinwände, damit die Leute wirklich alles gut sehen können. Oder du machst wirklich nur noch Großillusionen, wo ich aber auch gar nicht der Typ dafür bin. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt Kisten hin und her schieben, sondern ich möchte schon selber Bestandteil sein des Ganzen und das mit Fingerfertigkeit oder irgendwie Psychologie dann da mit den Gästen zusammen machen können. Und das wäre toll, wenn man das einfach schafft und sagt, ja, ich spiele einmal im Jahr im Ebertbad, ist immer voll, super. Das ist natürlich ein Traum, wäre das.
Auf deiner Homepage steht: Wer zum Teufel ist dieser Marcel Kösling? Wer zum Teufel ist denn der Marcel Kösling?
Ja, ich habe irgendwann mir selber den Begriff gesucht. Ich bin die Allzweckwaffe des jungen Kabaretts. Weil was ich mache, ist natürlich, klar, ich zaubere sehr, sehr viel. Aber es ist schon, ich sehe mich in einer Mischform aus Kabarett, Comedy und Zauberei. Weil Kabarett für viele Leute eben politisches Kabarett ist. Und das ist leider falsch, weil politisches Kabarett ist eine Form. Aber Kabarett ist Alltagsbeobachtung. Das hat eigentlich ja nichts, ist nichts ausschließlich was Politisches. Und das mache ich auch in meinem Programm, dass ich Alltagsgeschichten erzähle oder dass das, was ich mache, eben einen roten Faden hat und eben dann auch Beobachtungen meines Lebens sind. Und das Schönste, was man, glaube ich, als Kompliment mir machen kann, wenn man aus so einer Show rausgeht und man sagt, das war einfach, das hat mich unterhalten, ich habe gelacht. Man fragt dann, und mal ganz ehrlich, wie geht das? Und wenn man einfach hinterher sagt, mein Gott, das ging viel zu schnell vorbei. Das sind, glaube ich, Sachen, da freue ich mich dann immer sehr, wenn sowas dann kommt.
Marcel, ich habe keine Fragen mehr. Ich danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Danke, sehr, sehr gerne.
Marcel Kösling. Ich habe ja immer Kösling gesagt. Bis gestern war noch Kösling.
Er heißt Kösling.
Er heißt Kösling, ich weiß das. Aber aus irgendeinem Grund habe ich ein zweites S in dem Namen gelesen.
Ja, ich aber auch. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht steht es auch irgendwo.
Vielleicht steht es irgendwo. Aber es ist ein Kösling. Das war's.
Schön.
Ich will jetzt wieder rausgehen und mich in die Sonne setzen. In das bisschen Sonne, das noch da ist.
Ja, mach mal. Ich will auf die Couch.
Aber vorher kommen wir ja nicht dran vorbei.
Nee, muss gemacht werden.
Es muss gemacht werden. Wenn euch das gefällt, bitte, 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 unterstützt uns, sagt es weiter. Wenn jeder es einer Person sagt, dass es diesen Podcast gibt, dann weiß es morgen die ganze Welt und das Universum ist einfach viel schöner und besser.
Absolut.
Lasst uns eine Bewertung da. Und wer keine Art von Spotify oder solchen Dingen hat, man kann das auch über die Ebertbad Homepage. Da gibt es einen Reiter, Wasser im Ohr. Ich merke, ich fange an zu stammeln. Es wird Zeit für eine Arschbombe.
Auf geht's.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebertbad Podcast.